ist ja ein bisschen schwierig mit dem Mittag, nicht? Dem Mittagsdämon. Das wäre auch schon schlimm, wenn wir um 12:30 schon gegessen hätten, statt um 1. Ich bin das so gewöhnt, auch in München habe ich immer so die Vorlesung von 2 bis 4, muss auch versuchen, also mich und die Leute also wach zu halten. Probieren wir es also mal miteinander. Also die Texte haben Sie auf dem Blatt 39 und 40, um die es jetzt geht. Ich will Ihnen einfach sagen, wie ich also auf diesen Richard von St. Victor gestoßen bin. Das ist ja schließlich kein allgemein bekannter Theologe sonst, nicht? Ich hatte das Problem, wie kann ich zugleich Gottes- und Nächstenliebe miteinander verbinden? Wie kann ich also Gott lieben und den Nächsten? Als ich mich verlobte und verliebte, muss man irgendwie, oder verliebte und verlobte, muss man irgendwie sehen, wie kriegt man das zusammen, wie geht das, nicht? Und das ist ja dann auch der Ansatz, den Paterana probiert hat dann, die Einheit von Gottes- und Nächstenliebe, wo ich meine, so wie er macht, geht es nicht. Und dann ist mir bei bei Scheben, diesem Kölner Theologen, der so etwas eigene Art hat zu denken und eben nicht einfach scholastisch, in seinen Mysterien des Christentums, der zitiert an einer Stelle den Richard und zitiert dort und sagt, dass eben die Liebe zweier, wenn sie aufeinander geht, nicht das wahre Eins der Liebe ist, sagt er, denn die Liebe des einen geht auf den anderen und des anderen geht auf den einen und das wahre Eins der Liebe ist es nicht. Das war sein Ausgangspunkt, sagt er, zwei, das geht eben nicht gut. Und wie ich das so las, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, vor allen Dingen, wenn Sie an so ein Buch denken wie von Denis de Rougemont, Die Liebe und das Abendland, wo er sagt, das Abendland hat die Liebesvorstellung von Tristan und Isolde. Man rennt aufeinander los und sich die Schädel ein. Und wer nicht dran stirbt, hat nicht geliebt. Deswegen gibt es ja auch im Europa also keine wirklichen Eheromane, Ehebruchsromane, die Masse, nicht? Aber keine Eheromane. Wie in China, sondern Liebe hat immer irgendwas damit zu tun, dass das so tragisch auseinandergeht und das steckt also so drin, die Leute rennen aufeinander zu, wenn sie das nicht wollen, rennt jeder am anderen vorbei und sagt dann hinterher war es das. Also dass das hier einfach nicht geht. Und dann schreibt er, das wahre Eins der Liebe, Condilectio, Mitliebe, das wahre Eins der Liebe ist dort gegeben, wo von Zweien ein Dritter eines Herzens und vereint geliebt wird und wo die Liebe Zweier in der Liebe zum Dritten zusammenschlägt in eins, wo der Incendio Amoris in unum conflatur, nach der in eins zusammengeht. Wie wird denn das sonst gedacht, dieses Verhältnis von Nächstenliebe und Gottesliebe? Da wird entweder gesagt, wie in der Nachfolge Christi, man soll mit dem rechten Auge auf Gott gucken und mit dem linken auf das Irdische. Und das ist ja... man soll mit dem rechten Auge auf Gott gucken und auf das Himmlische und mit dem linken auf das Irdische. Diese Teilung. So steht es in der Nachfolge Christi. Und das ist ja ein Problem, wenn jeder beide Augen will. Und bei mir ist noch das Problem, dass ich überhaupt nur auf einem Auge was sehe. Also das ging jedenfalls überhaupt nicht, nicht. Die Geschichte. Also was macht man da? Und dann gibt es die andere Lösung zu sagen... Man liebt, indem man den anderen liebt, liebt man Gott. Also wenn ich den Kranken besuche, besuche ich Jesus Christus. Wer dem Armen leid, leid dem Herrn oder so Geschichten. Das heißt, hier bin ich und da ist Gott. Und irgendwo dazwischen ist der andere. Habe ich den zu nah vor der Nase, sehe ich Gott nicht mehr. Wenn ich ihn da oben hinsetze, verschwindet er so im göttlichen Feuer. Oder ich tue ihn in die Mitte, trete ihm auf den Kopf und sage, näher mein Gott zu dir. Man macht also das so in Etappen. Finis Intermedius nennt das die Scholastik, Zwischenziel. Während die einen, die wirklich richtigen Christen, die marschieren in einem durch, in allen Märschen zum Himmel, wie das der heilige Ignatius schreibt für seine Gesellschaft Jesu. Und die anderen pflücken rechts und links ein Blümchen, aber am Ende kommen sie schon auch da oben an, hoffentlich. Und das reichte mir auch nicht. Weil ich sage, es kann doch nicht angehen, ich gucke mein Du an und er meint, es wäre gemeint. In Wirklichkeit gucke ich nur, wo der Gott durchguckt. Das haben sie zum Beispiel bei Claudel so, nicht? Da hängt also der Engel hat die Angel und an der Angel hängt die Geliebte, die Poesa, nicht? Und dann soll also der Rodrigo, der soll also dann nach dem Köder schlucken und dann hängt er an der Angel vom lieben Gott. Wo ich immer sage, ich habe was gegen Betrug, auch wenn er fromm ist. Also das ist für mich keine Lösung. Und jetzt kommt also dieser Richard und sagt, nein, zur erfüllten Liebe ist es sogar so. Natürlich, einer hat die Macht und ist da. Aber Liebe ist erst da, wenn zwei einander lieben. Das ist das, wie er hier anfängt erstmal, dass es erstmal eine Liebesgemeinschaft gibt und eine Liebe. Zwei, die sich lieben. Aber, wir haben ja gesagt, wenn die zwei sich lieben, klassische Definition der Freundschaft, idem vele et nole, wer dasselbe will und nicht will. Das heißt Freundschaft. Hier will ja nicht jeder dasselbe und jeder will den anderen. Das ist so wie in dem Märchen dabei Volkmann Leander von dem Schweine-Christoph und der Gänseliesel, wo sich also die Schweineliesel wünscht, bei den Gänsen zu sein und der Schweine-Christoph bei den Gänsen zu sein und die Gänseliesel bei den Schweinen und schwupp ist dann jeder immer beim anderen. Das liegt daran, dass der liebe Gott gerade seinen Mittagsschlaf macht. Das finde ich nicht so schön in dem Märchen. Und als er dann hinterher aufwacht, dann bringt er erst die Sache in Ordnung, nicht? Also das geht eben nicht, wenn ich bloß auf den anderen aus bin. Sondern er sagt, die eigentliche Einheit ist gegeben, wenn von den Zweien ein Dritter und vereint geliebt wird. Und dann muss man das so hinmalen, also ich, du und Gott, dass jetzt die Form eben so auftaucht, von beiden Seiten. Fangen wir erstmal an, das Ich steht alleine und hat damit zu leben, dass Gott und du sich verstehen. Und Gott den anderen besser versteht und mehr liebt als man selbst. Wenn man diese Eifersucht überwunden hat, ist es dann an sich eine gute Sache. Ich meine, man kann sich ja immer noch nicht auf die faule Haut legen, aber man ist etwas entlastet. Denn natürlich können wir den anderen nicht so verstehen, wie Gott ihn versteht, nicht? Das muss aber dann auch gar nicht mehr so sein. Also, einer ist der Dritte, der sieht, die beiden anderen verstehen sich und kümmern sich um mich und reden da miteinander und eben... und erdulden einen und hoffentlich das Ganze, also wie gesagt, in Liebe und nett. Umgekehrt geht jeder mit jedem, gehe ich also mit Gott auf das Du zu, das Ich. Nicht durch Gott auf das Du, das wäre so Feuerbach, und nicht durch das Du auf Gott, das wäre eben jetzt da Claudel, sondern ich gehe mit Gott auf den anderen zu, das Mit ist es. Ich kann mit ihm tauschen oder ich gehe auch mit dem Partner zusammen auf Gott zu. Sie haben also immer dieses Mit hier drin, sodass keiner Mittel ist. Jeder Mittler und jeder Ziel. Jeder ist Ziel, jeder ist das Ziel der beiden anderen und jeder ist mit einem der anderen ausgerichtet auf den jeweils Dritten als Ziel. Und das müssen Sie so ins Kreisen bringen. Und da sagt jetzt Richard, das ist die eigene Form von Liebe, nochmal bei Zweien, das kann das Glück der Liebe sein, aber erstmal haben wir ja dieses Problem. Zweitens ist die eigentliche Selbstlosigkeit der Liebe nicht da. Denn ich habe ja dann den anderen für mich und will ihn für mich haben, wenn es genau darauf ankommt, nochmal selbstlos zu sein, den anderen zu teilen. Ich habe schon gesprochen von Augustinus, der das kurz anspricht, mit dem Consortium Amoris, dass man einen Gefährten der Liebe zulässt und nicht den anderen wegbeißt. Denn das ist ja das Problem, wenn ich natürlich haben will, kann nur einer haben. Wenn es aber um das jemandem gut sein wollen geht, da kann ich sagen, ich werde zu zweit dem anderen mehr gerecht als alleine. Wir haben schon davon gesprochen, mit dem Erkennen, mit dem Spitzen und dem Runden, Sie erinnern sich. Erst zu zweit wird man der Wirklichkeit gerecht, erst mit Zweien erscheint die Wahrheit. Also wird auch erst mit Zweien das sichtbar. Und das fand ich eine tolle Hilfe, um mit diesem Verhältnis, da habe ich zunächst mal, dass er das für die Trinität entwickelt, trat erstmal für mich zurück. Ich hatte hier eine Antwort auf die Frage, wie kann ich Gott und den Nächsten lieben? Das wiederholt sich dann auch nochmal, wie ich schon sagte, hinsichtlich jetzt des Kindes. Wenn ich und du im Blick auf Gott eins werden, dann kann er ihnen das Vierte als das neue Du schicken. Und dann haben sie wieder dieses Dreieck. Sei es, dass es das Kind ist, sei es, wenn es nicht um Kind geht, dass es gemeinsam in der Gemeinde ist oder für irgendwas für die Kunst oder wofür auch immer. Jedenfalls wird jemand erst dadurch eins, dass er diese Gemeinsamkeit nochmal aufbaut und dann setzt sich das in der Weise fort. Vor allen Dingen habe ich dann daran deutlich gemacht, und das trage ich auch immer vor, wenn ich bei Priestern zu reden habe und Ordensleuten, dass diese Lebensform auf zwei Grundtonarten gelebt wird. Das eine ist die eheliche Grundtonart, so sehr jeder seine unmittelbare Nähe zu Gott hat, ist doch die eheliche Spiritualität die, in der Verbundenheit und Treue gehe ich mit dem anderen auf Gott zu. Das ist das eigentliche Lebensthema. Während das Lebensthema des Zölibatärs ist, so sehr jeder auch zu den Menschen gehört und so, dass er mit Gott auf die Menschen zugeht. Sie haben also nicht in einem Fall so plotinisch die Phyge monu pros monon, die Flucht des Alleinigen zum Alleinigen, während die anderen Leute obendrein sich noch um ihren Partner kümmern müssen, sondern sie haben immer die Einheit von Gottes und Nächstenliebe. Es ist immer das Dreieck, aber dieses Dreieck ist immer an einer Stelle offen, sonst kann ja ein Triangel auch nicht klingen. Das ist ja irgendwo offen, entweder ist es offen auf Gott hin, in der ehelichen Spiritualität, oder ist es offen in der zölibatären Spiritualität auf den Menschen hin. Hier gibt es keine feste Heimat bei einem Menschen, ein Gebundensein, sondern hier ist diese Offenheit da für den, der jeweils als Dritter geschickt wird. So wie Jesus seinen Jüngern sagte am Samariterbrunnen, meine Speise ist dem Willen dessen zu tun, jetzt kommen die da geströmt und da bin ich jetzt für die da. Es ist also jeweils ein anderes Bild, das dann auftaucht. Hier, wenn Sie so wollen, mehr theozentrisch, hier schon mit Gott und von ihm her auf die Menschen zu. Und so kann dann Welt gelöst werden, und das kann ich, finde ich, von wegen der Eigenständigkeit der irdischen Wirklichkeiten, von der das Zweite Konzil geredet hat. Das kann ich verwirklichen für alles, was Kultur und Welt heißt und so. Ich muss es nicht als Instrument und Mittel benutzen auf dem Weg zu Gott, sondern es ist zugleich das, was wir gemeinsam mit ihm tun. Wir gestalten die Welt. Die Schöpfung ist ja nur der Anfang, wir sollen ja die Schöpfung weitermachen. So wie es in einem finnischen Sprichwort heißt, Gott schafft Äcker, keine Pflüge. Das heißt, das sollen wir selber tun, dann den nächsten Schritt. Gott schafft Wolle, kein Gewand, das sollen wir selber machen. Also er gibt uns so das Material und dann sollen wir die Schöpfung vollenden. Der dichteste Bild dafür ist in der Genesis, dass Adam den Tieren die Namen gibt. Und da muss man ja wissen, was für sie mit Name bedeutet. Das ist ein Wesen ohne Name noch schlimmer dran, als wir ohne Pass. Also das gehört einfach so zur Vollendung erst dazu, dass das gegeben ist. Also ein Zusammenwirken, so wie Meister Eckhart sagt, von Gott und mir sind alle Dinge geschaffen. Die Farbe Rot, die machen wir mit unserem Sehen, haben wir immer schon gesprochen. Bestimmte Wellenlänge, die durch die Begegnung mit unserem Auge in uns dann eben rot macht. Diese Vollendung, die da noch drin steckt, dass die hier gegeben ist. Und diese ganze Geschichte nun, als ich mich dann bemüht habe, den Richard selber zu lesen, habe ich dann gesehen, das hat er tatsächlich entwickelt, um zu sagen, jetzt haben wir die Trinität und dann müssen wir doch darüber nachdenken, wo kommt denn da die Dreiheit her? Und da sagt er eben, eins ist die Macht, zwei sind das Glück. Aber drei ist die wirklich selbstlose Liebe, indem ich den anderen nicht einfach für mich nehme, sondern ihn mit jemand teile. Das heißt, dass hier eine innere Freigabe, ein innerer Raum entsteht, in dem, wie ich sagte, dann zum Beispiel auch eben das Dritte, Arbeit, Themen oder so eintreten können, gegenüber dem Modell der zwei Hälften, die zusammenpappen und wo nichts mehr dazwischen passt. Sodass man dann lesen kann, etwa bei der Marie-Louise Kaschnitz, Kinder sind arm dran, wenn die Eltern glücklich verheiratet sind, miteinander glücklich sind, weil das arme Kind dann vor Eifersucht stirbt. Ein bisschen Eifersucht schadet denen ja nichts. Das sollen die schon mitkriegen. Natürlich sagt dann abends ein Kind, wenn es ins Bett geht, und jetzt macht ihr es euch gemütlich. Dann sage ich, ja. Also so diese Dimension, die da nochmal hineingehört oder auftaucht. Aber nochmal, das Ganze wird entwickelt, um zu zeigen, wie Trinität überhaupt ist. Und das ist das, was Sie hier in diesem Text haben, wenn es dann dort heißt, auf der Seite 39, und vollkommenes Gutsein erfordert Dreieinigkeit. Der höchste Grad der Güte scheint dort erreicht, wo man eine höchste Liebe erweist, ohne dafür eine Bereicherung eigenen Genusses zu erwarten. Das ist ja überhaupt... Das ist schwer, eben, und nur in seltenen Fällen zu erreichen. Die Frage ist ja, das ist eben eine Grundentscheidung. Wie denken wir Liebe? Und da muss man sich klar machen, dass die Griechen als das Muster von Liebe den Eros denken. So fängt ja auch Benedikt seine Enzyklika an. Es geht erstmal mit dem Eros los. Er sagt, die Liebesleute, das ist erstmal die nächste Form von Liebe und ist auch die auffälligste Liebe. Man könnte ja anfangen mit der Mutterliebe. Nein, man fängt damit an, weil das irgendwie so dieses Herrliche und Strahlende ist, wo man auch sagen kann, niemals fällt es uns so leicht, wirklich selbstlos zu sein, wie wenn wir verliebt sind. Meine Formel heißt ja dafür, man trägt den anderen auf Händen und geht selbst auf Wolken. Also so irgendwie so diese Verbindung, die da erstmal so da ist. Kein Wunder, dass das erste Bild ist. Trotzdem ist es so, dass Eros heißt, mir fehlt was und ich will haben. Und dass das Problem dann heißt, wie geht das weiter, das hat Aristoteles schon eingewandt gegen Platon. Der hat gesagt, wenn die Hälften eins werden, dann muss entweder eine Hälfte sterben oder beide. Und da muss man gar nicht auf den Aristoteles warten. Im Gastmahl selber sagt das schon Sokrates mit Berufung auf die Frau, auf die Diotima, die hier die Männer belehrt, bei den eulen Griechen, muss ich mal klar machen, was das heißt. Die Diotima, die hier das dem Sokrates erklärt und sagt, nein, der Eros ist gar nicht das Entscheidende oder so, sondern wichtig ist, dass ich genau nochmal darüber hinausgehe, es geht nicht darum, dass ich ergänzt werde oder ganz werde, sondern es geht um das Gute. Aber auch für Diotima bleibt es und für Plato dabei, Liebe ist Eros, das heißt Durst, und das hat auch die Tradition übernommen, obwohl die es eigentlich besser hätte wissen können, weil nämlich die Schöpfung nicht aus Eros hervorgeht erstmal, sondern aus Freigebigkeit. Gott braucht da nichts. Wir entspringen nicht dem Eros, die Schöpfung, sondern der Freigebigkeit, dem Gönnen. Und sollte man jetzt sagen, Gott gönnt uns alles, einschließlich des Eros. Aber das Gönnen gönnt er uns nicht. Was wäre das für ein Gott? Nein, er gönnt uns auch zu gönnen. Wir können anderen Leuten gönnen. Man kann zum Beispiel gönnen, dass der andere weiterlebt und man selber stirbt, statt dass man sagt, die Witwe wird gleich mitverbrannt. Oder man kann dem anderen gönnen, vorher zu sterben, weil er dann an der Hand eines lieben Menschen stirbt und wer hält die eigene dann hinterher? Also wer da besser dran ist, kann man noch diskutieren. Aber jedenfalls kann ich dem anderen gönnen, schon auf Schritten vorher, gönnen, Freude zu haben, ohne dass ich sie ihm vermittle, was ja sehr schwer ist. Sehen wir uns von einem Ehepaar, mit dem wir befreundet waren, wo er der ihr verboten hatte, weiter Klavier zu spielen, weil er nicht so musikalisch war und ihn störte das eher. Und wo wir dann losgearbeitet haben, wir und auch andere Freunde, die Witwe zu sagen, nein, jetzt weiß der Poldi das besser, vom Himmel freut er sich schon, du kaufst jetzt wieder Klavier und spielst Klavier. Und nach einem halben Jahr haben wir es geschafft und sie war auch ganz glücklich. Nicht? Also dieser Gedanke, gönne ich dem anderen etwas, was ich ihm nicht vermittle, was ich nicht in derselben Weise mit ihm teile oder so etwas. Nicht? Zuhöchst gönne ich Gott, dass er Gott ist. Wir haben beim Essen kurz davon geredet, dass der eigentliche Gegensatz bei unserem Tisch, dass der eigentliche Gegensatz zur Liebe nicht etwa der Hass ist oder so, das ist immer geschmähte oder enttäuschte Liebe, sondern der Gegensatz zur Liebe ist der Neid. Können Sie bei Thomas in der Summa Theologica sehen, wie er das dort anordnet. Und ich will Ihnen auch genau sagen, warum. Weil die Spitze der Liebe, das können Sie bei Spinoza lesen und bei Leibniz, die Spitze der Liebe zeigt sich, dass man am Glück des Geliebten glücklich ist. An der Freude des anderen seine Freude hat. Das ist viel deutlicher als am Leid des anderen mitleiden. Weil am Leid des anderen mitleiden, da steckt immer ein bisschen drin, naja, mich hat es ja nicht erwischt. Und es darf, muss sogar mitspielen. Ich kann, auch wenn ich mitleide mit dem Nachbarn, der sein Kind verloren hat, darf ich nicht die Dankbarkeit für das Leben meines Kindes vergessen. Aber ich kann selber, obwohl ich Kummer habe, unverkürzt mich mitfreuen an der Freude des anderen. Deswegen ist das das deutlichste Zeichen für Liebe, Mitfreude. Freude an der Freude des anderen. Und was ist das Gegenteil zur Freude an der Freude des anderen? Die Trauer über die Freude des anderen. Das nennt man Neid. Und jetzt kommt es darauf an, gönne ich Gott, dass er Gott ist? Augustinus soll das gebetet haben, sagt ein mittelalterlicher Autor. Wir haben das nie bei Augustinus bisher gefunden. Vielleicht ist es wirklich nur gut erfunden. Sagt Augustinus, hat mal zu Gott gebetet, lieber Gott, ich liebe dich so, dass wenn du Augustinus wärst und ich Gott, ich lieber Augustinus sein wollte, damit du Gott sein kannst. Ich finde das hinreißend. Ne? Das ist also genau diese Dimension, die dort gemeint ist. Liebe heißt dem anderen gönnen. Und die höchste Form des Gönnens ist, dass ich eben die Liebe zum anderen mit jemand teile. Das ist jetzt kein Reden hier für irgendwelche Ménage à trois, hier für uns auf Erden, weil wir ja zugleich immer begehrende Liebe haben. Bei der begehrenden Liebe geht es nicht. Der große Autor unter den lebenden Philosophen oder Kulturdenkern, der das vertritt, ist René Girard. René Girard sagt, dass die ganze Kultur aus der Rivalität der Nachahmung kommt. Sagt er, das ist die Realität des Ödipus. Also der Vater sagt zum Sohn, ahme mich nach und mache alles, was ich mache. Und dann fängt der Sohn an, die Mutter zu lieben, sagt der Vater, das geht nicht. Und daher kommt also das Unglück in allen Kulturen, dass uns erst das begehrenswert erscheint, was ein anderer begehrt. Dieses Nachahmen, das drin, ich habe schon vom Kinderzimmer mit dem Spielzeug gesprochen, so beiläufig, dass das auftaucht. Und dann sagt jetzt René Girard, aus dieser Situation der allgemeinen Friedlosigkeit und dieser Rivalität fällt dann irgendwer auf, der ein bisschen abweicht, ein bisschen anders aussieht, ein bisschen anders spricht, irgendwas. Und dann schließt sich alles zusammen, dann der ist offenbar schuld an allem, dann schließt sich der Lynchkreis um den, der wird umgebracht. Und in dem Aufatmen nach dem Tod des Opfers ist eine kurze Zeit Frieden. Und das ist das, was die Kultur ist. Und so interpretiert René Girard alles, was an Kultur passiert, aus diesem Lynchmord. Ich finde, der übertreibt da maßlos. Aber was er sagt, daran ist was dran. Das ist genau, wenn ich die Liebe als Rivalität der begehrenden Liebe setze, lande ich genau dort. Das zwei dasselbe Begehren. Hier geht es aber nicht um dieses Begehren, sondern hier geht es um das jemandem Gutsein. Also es geht darum, um das, was wir mit dem Wort Güte meinen. Das eigentlich Gute ist nicht das Gut, das wir erstreben, sagt auch Levinas, sondern das eigentliche Gute ist das, was wir in Güte tun. Deswegen kann man gar nicht Gott erstreben als das höchste Gut, sondern weil das höchste Gut die Güte ist, biegt Gott unser Streben nach ihm ab und wendet uns zur Güte zum anderen Menschen, dass wir mit ihm zum anderen Menschen gehen. Das ist zum Beispiel die These dieses großen jüdischen Denkers Immanuel Levinas. Er sagt, Gott ist nicht das Gute, das wir erstreben. Und so kann man bei Pieper lesen, alle Dynamik des Geschöpfes ist Hunger und Durst. Der Eros ist alles. Nein, stimmt nicht. Höher als der Eros ist die Güte. Und dieser hinreißende Satz von Levinas, der heißt, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern. Aber er drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter, mit denen man mich überhäufen könnte. Die eigene Erfahrung des Guten ist, dass Gott mich zur Güte drängt. Dass das erste Gebot heißt, ich soll lieben, ihn aus ganzem Herzen und den Nächsten wie mich. Das ist äußerst beschämend, dass mir das geboten werden muss, statt dass ich es von selber täte. Ich habe den Studenten immer gesagt, wenn so grüne Menschen vom Mars kämen und sehen, wir machen hier Ethikunterricht, die sagen, die sind ja alle krank. Sag ich, ja, das nennen die Theologen Erbsünde. Irgendwas stimmt da nicht. Aber so schrecklich das ist, dass ich zur Liebe befohlen werden muss, dass ich es überhaupt werde, obwohl ich so lieblos bin, das ist überhaupt nicht auszudenken, was das für ein Geschenk ist. Kontrovers theologisch geredet, das Gesetz ist das Evangelium. Dass ich gut sein sollen darf, das ist die Urgnade. Nicht, dass ich gut sein soll, dass ich gut sein sollen darf, dass Gott nicht aufhört, mich dazu aufzufordern. Jeden Morgen sagt er zu mir, sei gut. Könnte längst sagen, den Splett hake ich ab, soll er doch machen, was er will, der Idiot. Jeden Morgen neu. Er gibt nicht auf. Bei keinem von uns. Er würdigt mich der Zumutung und des Zutrauens, dass ich, obwohl ich lieblos bin, lieben kann. Es gibt nichts Beglückenderes in allem Schmerz als das. Und das ist das, was hier erstmal drin steckt. Sondern ich bin dazu gerufen, zum Gutsein der Wahrheit die Ehre zu geben. In dieses Dreispiel hinein. Aber nochmal, das ist ja abkünftig. Die erste Basis ist, dass eben Liebe selber in ihrer höchsten Form, ich darf es nochmal sagen, gönnen, Wohlwollen, Freigebigkeit ist. Freiheit ist Freigebigkeit. Ich bin so weit frei, wie ich freigeben kann und wie ich freigeben kann. Allmacht ist überhaupt so zu definieren. Kierkegaard macht das mal. Allmacht heißt nicht alles Mögliche können, sondern Allmacht heißt präzise Freiheit hervorbringen und tragen können. Das heißt Allmacht. Weniger als Allmacht kann nicht Freiheit hervorbringen. Kein Wunder, dass Leute, die nicht an Gott glauben, auch die Freiheit nicht festhalten können. Natürlich nicht. Wie denn? Innerweltlich geht nichts mit Freiheit los. Wo wir was verursachen, können wir im besten Fall uns zurücknehmen und den anderen nicht total determinieren. Wir können dem anderen helfen, freier zu werden, er selbst zu werden. Aber wirklich Freiheit können wir doch nicht hervorbringen. Wie sollen wir das denn? Freiheit heißt nämlich Anfangskraft. Und wie sollen wir irgendetwas so anfangen, dass es selber anfängt, statt angefangen wird? Das heißt nämlich schaffen. Im Hebräischen gibt es dafür ein eigenes Wort, bara, was nur Gott kann. Und ich übersetze das ins Deutsche mit anfangen, anfangen. Nochmal, wo wir was anfangen, ist das andere bloß ein Angefangenes. Nur Gott kann so anfangen, dass das, was da anfängt, selber anfängt. Nicht angefangen wird. Wir können viel anfangen. Dieses Wort Anfangskraft ist von Guardini über den Menschen. Menschliche Freiheit sei Anfangskraft. Das ist eine schöne Übersetzung von Kants Begriff der Freiheit. Er sagt, Freiheit heißt, eine Ursachkette beginnen können. Nicht? Anfangskraft. Wir können alles Mögliche anfangen, zu zweit sogar einen neuen Menschen. Aber uns können wir nicht anfangen. Da werden wir angefangen. Aber werden wir so angefangen, dass wir dann nicht mehr anfangen können? Das meint Sartre und sagt deswegen, Gott darf es nicht geben, denn wenn es Gott gibt, bin ich nicht mehr frei. Meint er leider so. Und deswegen bestreitet er Gott. Gott darf es nicht geben. Das hat Scheler postulatorischen Atheismus genannt. Also es ist eine Forderung. Dasselbe hat bei uns in Deutschland Nikolai Hartmann gesagt, der im letzten Jahrhundert ein sehr bekannter und führender Philosoph war. Heute ist er so gut wie ganz vergessen. Er hat gesagt, Gott kann es nicht geben, dann bin ich nicht frei, denn wenn Gott mich anfängt, dann kann ich nicht anfangen, dann bin ich angefangen. Nein, schaffen heißt anfangen, anfangen können. Allmacht heißt Freiheit hervorbringen und tragen können. Das Wie, haben wir schon ein paar Mal gesagt, geht, wissen wir nicht. Aber das darauf hinzudenken, das gehört hin. Und sagt er, und das ist nun, so ist Trinität zu denken, sagt er, diese drei, die sich in der Form lieben, dann haben Sie diesen Text ja nochmal auf dem Schlusstext, nicht auf der, auf dem Blatt 40 da unten. Beachte nun, wie das Band der dritten Person allenthalben die Gesinnung der Mitliebe verbreitet, die Kondilektio, die Mitliebesgemeinschaft durch alle hindurch begründet. Nimm irgendeine der Personen, die beiden anderen lieben sie wie aus einem Herzen. Betrachte eine andere, wieder siehst du, wie die übrigen in der Liebe zu ihr übereinstimmen. Gehe zur dritten über, so siehst du, wie die Liebe der anderen beiden in gleicher Gesinnung auf sie zufließt. Immer zwei für den Dritten, immer der Dritte, der sich freut, dass die beiden anderen eins werden, dadurch, dass sie ihn lieben. Da haben sie genau das Gegenteil zu dem, wie wir normalerweise leben. Wir leben aus dem ausgeschlossenen Dritten. Ich fand das immer besonders deutlich bei den Mädchen, also wenn ich an meine Schwestern denke, entweder kamen die fröhlich von der Schule zurück oder heulend, weil die beste Freundin mit der anderen Freundin weiterzog. Und manchmal kamen sie triumphierend, weil jetzt die anderen Freundin mit ihr zog und die Dritte ist heulend davon gezogen. Also immer so diese Gedanken, zwei sind eins gegen den Dritten. Und jetzt kommt hier dieser Entwurf, nein, sie sind eins in der Sorge, im Zugehen, in der Liebe auf den Dritten. Der wird nicht als Umweg benutzt zum anderen hin. Dann wäre es nämlich nicht echt. Sondern gerade indem sie ihn echt lieben, es wirklich ihm darum geht, sind sie wirklich echt eins. Das ist in beiden Fällen ernst und zielhaft. Und nicht irgendwie ein Mittel. In irgendeiner Form. Wenn man sich das klar macht, dann wird deutlich, dass tatsächlich, also gut, unser Glaube sagt uns, es sind drei, aber dass das bisher, wie gesagt, überhaupt nicht systembildend geworden ist. Sonst wird einfach aufgesammelt, es steht halt da im Neuen Testament und Thomas hat verboten, da weiter darüber nachzudenken, weil er sagt, es ist ein striktes Geheimnis. Und der Richard tut's und die Franziskaner von dort her weiter. Und deswegen an der Stelle, wo der Dun Scotus sagt, Gott schafft, weil er Mitliebende will, Komma, sagt er, sicut patet per Ricardum, was durch Richard bekannt geworden ist. Ein Genie. dieser Richard, dass er auf so eine Idee kommt. Deswegen ist er auch bei Dante da oben im Paradies ziemlich hoch. Und dann kriegt er eine Zeile und hat gesagt, er ist der Größte in der Meditation, in der Kontemplation, der diese Dimension aufschließt und das einholt. Genau wie auf ihn dieses herrliche Wort zurückgeht, das der junge Thomas von Aquin zitiert, Ibi amor, ubi amor, ibi oculus. Wo die Liebe ist, da ist das Auge. In seiner Schrift über die Kontemplation sagt er das. Dieses St. Victor war ein Stift, das lag damals bei Paris. Wenn Sie mal ins Quartier Latin gehen und die Rue Saint Victor, das liegt ganz dicht an der Seine schon, da sieht man mal, wie klein damals Paris war. Es sind auch noch ein paar Steine davon übrig, sonst nicht. Damals hieß das Stift St. Victor vor Paris. Augustiner kommen an das und die haben vor allen Dingen den Platon aufgenommen, haben Naturphilosophie gemacht und eben dann die Dimension der Mystik. Der Mystik nachgedacht, der bekannteste ist Hugo von St. Victor. Das war der Lehrer und Freund von Richard, der war dann sein Nachfolger auch im Kloster als Prior. Und der hat das entwickelt in dieser Form, hat ein anderes Schrift geschrieben über die Gewalt der Liebe, über die Stufen, wie die Liebe einen in Fesseln schlägt. Also ich sagte ja, es ist das 12. Jahrhundert, die Entdeckung der Liebe mit den Troubadours. Und der entwickelt das und dann verschwindet es fast ganz auf diesem Rinnsal, bis es eben dann wieder entdeckt wird und gesagt wird, nein, ich muss tatsächlich sagen, natürlich nachdem es uns offenbart worden ist, aber dann kann ich das eigentlich erkennen und sehen, tatsächlich gibt es nochmal diese Dreiheit, die da hineingehört und wie schon gesagt, auf Ihre Frage hin, was Neues bringt nicht mehr. Er nimmt es dann für sich so auseinander und sagt, der Vater ist der, der ganz und gar gibt. Der Sohn ist der, der empfängt und gibt und der Geist ist der, der rein empfängt. Sagt er, und eine dritte Form gibt es nicht. Sind alle untergebracht. Natürlich empfangen alle. Der Vater empfängt, dass er geben darf, um es so auszudrücken. Und der Geist umgekehrt gibt sein Empfangen. Das hatte ich schon angesprochen. Nicht? Also es ist dieses Kreisen und dieses Spiel und in dieses Spiel sind wir nur mit hineingenommen. Nicht das Reden einfach über den Dritten im negativen Sinn. Buber ist gekommen bis zum Du. Sagt er, ich du und ich es. Als ob man nicht liebend vom Dritten reden kann. Warum soll nicht die Mutter mit dem Vater vom Kind reden, die Mutter mit dem Kind vom Vater, liebevoll und nicht bloß also irgendwie, was weiß ich. Und so als in dieser Form genau die dritte Person eine positive Gestalt hätte. Und das ist genau der Schritt, den jetzt der Christ über das jüdische Denken hinaus tun könnte. Und sagen, wenn wir schon an die Trinität glauben, dann sollte eine entsprechende Denkform, ein entsprechendes Muster, genau darauf hinauslaufen, das zu zeigen und sichtbar zu machen, dass wir in dieser Form diese Dreiheit haben, die erst auftaucht, ich darf es nochmal wiederholen, wenn wir das mithaben. Und das mithaben wir erst, wenn wir personal denken. Das Mit ist das entscheidende Wort. Statt eines Eins zu reden für sich alleine, geht es um das Miteins. Hans-Urs von Balthasar hat ja so Aphorismen herausgebracht, der junge Balthasar, das heißt das Weizenkorn, um uns zu erinnern. Das heißt, all diese Aphorismen, unsere tiefste Sehnsucht ist die nach einer Einheit jenseits von Einheit und Zweiheit. Weil wir auf der einen Seite Gemeinsamkeit wollen, auf der anderen Seite allein sein. Wie kann man die nochmal zusammenbringen? Sagt er, zusammenzubringen ist das Jenseits von Einheit und Zweiheit. Und das wäre genau dieses hier. Denn jeder liebt als er selbst und das kann ihm niemand anders abnehmen. Das Ich, das Du, jeder liebt an seiner Weise, aber er liebt genau mit und er liebt genau in dieser Gemeinsamkeit und jeder spiegelt ins andere. Also dass die beiden erkennen sich erst in dem Blick des Dritten. Sartre behandelt das in seinem Stück We Clo, nicht? Es gibt natürlich, wo drei da eingesperrt sind, wo dieses berühmte Wort auch fällt, die Hölle, das sind die anderen, nicht? Es sind drei Personen und sobald zwei miteinander techtelmechteln wollen, guckt der Dritte zu, der oder die Dritte. Man ist also niemals für sich, man ist immer objektiviert schon. Und sagte, das ist die Hölle. Und hier in diesem Bild, weil es hier nicht ums Begehren geht, ist genau das erst Himmel und die Möglichkeit, so wie das Ich sich erst im Du findet, dass ich erst weiß, dass es gut ist, dass es mich gibt, wenn ein anderer mir das sagt. Ich kann mich doch nicht hinstellen und sagen, wie gut, dass es mich gibt und wie glücklich ist die Welt, dass es mich gibt. Ne? Wo käme ich denn dahin? sonst muss mir ein anderer sagen, so wird das Wir nochmal als Wir erkannt, indem ein Dritter, ja was sagen die normalen Leute, die sagen, neidisch ist, nicht? Mit diesen Möbeln wird sie ihr Nachbar beneiden, die übliche Sprache der Werbung, nicht? Nein, das ist es gerade nicht, sonst ist genau diese Gutheißung, um die es hier geht, dass hier diese Bestätigung erfolgt. Sie haben das zum Beispiel im Mann ohne Eigenschaften, wo es ja um diese absolute Liebe zwischen Ulrich und Agathe geht, beim Musil, und wo die hinterher darüber nachdenken, woran ist das gescheitert. Und dann überlegt so die Agathe und sagt, es hängt damit zusammen, dass da ein Gegenüber, ein Dritter gefehlt hat, in deren Augen wir zusammen gewesen wären. Nochmal, zwei können zueinander nicht wir sagen, sondern jedes ist das andere du. Wenn ich in diesem Sinn absolute Liebe denke, dass ich sage, ich verbrenne die ganze Welt um mich herum und es gibt es nicht, sondern nur dich und mich, dann ist das Wir weg. Das Wir gibt es nur, wenn die beiden sich in irgendeiner Form um eine dritte Wirklichkeit kümmern. Und je nachdem, wie groß die Wirklichkeit ist, umso groß ist die Einheit. Wenn ich einig bin im Karnickel züchten, bin ich einig im Karnickel züchten. Wenn ich einig bin in Gott, und das verbindet die Menschen am meisten, eine größere Einheit gibt es nicht. Und die vollkommenste Einheit ist die in der Verbindung von Leib und Seele, nochmal auf die Göttlichkeit hin. Deswegen gehört also so etwas wie ja Gemeinschaftlichkeit in allen Religionen, die Hochzeit, zu was ganz Zentralem. Das ist immer irgendwie zugleich die Sichtbarkeit der Hochzeit von Himmel und Erde. Und auch wo es mehrere Hochzeiten gibt, wird der eigentlich volle Hochzeitritus nur einmal vollzogen. Eine ist die Hauptfrau oder der Hauptmann. Mal ist nochmal dieser Abbild ist. Das tritt zurück, sehr stark zurück im Judentum, weil das keine Naturreligion ist, sondern wir sind eine Geschichtsreligion, Jahwe weckt uns und ruft uns aus diesem Nichtvolk, aus Ägypten heraus, aber selbst da taucht es ja auf, nicht allzu viel, aber doch, es taucht auch bei Ezechiel und es taucht auch bei Osea, diese Bilder von der Hochzeit, die auch dort da sind, nicht? Das ist das große Bild der Einheit, die dort besteht, eben dieses Miteinander, aber eben zugleich geöffnet auf und nicht exklusiv, sondern genau schöpferisch sich weitergebend. Was ist das für ein Fest, das alle Türen verrammelt, damit nicht noch ein störender Mitesser auftaucht? Nicht, sondern zum Fest gehört genau der Überschuss, der Überschwang, die Weitergabe. Das macht Fest aus. Dass diese Dimension dort hineingehört, also das Leben als ein Fest, als eine Bejahung und das heißt als ein Ja dazu, dass Leben weitergegeben wird. Gestern hatte ich gesagt, oder vom Austausch habe ich geredet gestern, nicht? Also Austausch, dieses wirkliche Geben, das ist eigentlich der Punkt, ich habe um zu geben, nicht, man lebt nicht um zu leben. In meinem Leben kann ich fragen, wozu lebe ich? Und der Mensch bringt sich um, wenn er nicht weiß, wozu er lebt. Das ist ein merkwürdiger Luxusgeschöpf Mensch. Man könnte sagen, du bist mit allem zufrieden, du hast alles. Wozu musst du jetzt noch das Wozu haben? Nein, es ist ihm nichts wert. So ein Satz gemacht, der hieß, der Mensch ist das Wesen, dem sein Leben nichts mehr wert ist, wenn ihm nichts mehr wert ist als sein Leben. Das ist genau da hineingehört. Das Leben will noch irgendwo weitergegeben werden. Gottfried Benn schreibt das an einer Stelle, der sagt, ja, vollende nicht dich, sondern vollende jedes deiner Werke. So, und dann sagt er, allerdings, wenn das Werk fertig ist, was dann? Wem gebe ich's? Schauen Sie, und jetzt müssten wir über die Theologie des Opfers reden, gegenüber den allergrößten Teil heute lebender deutscher Theologen und nicht bloß Deutscher. Die meinen, Opfer sei was ganz Schreckliches und Grässliches und Heidnisches und die Eucharistie ist natürlich kein Opfer, sondern ist nur ein Mahl und so daher. Nein, ich habe, um es zu geben, Hingabe. Opfer ist nicht in erster Linie Zerstörung, sondern Opfer ist Hingabe. Und wenn beim Ganzopfer der Ochse verbrannt wird, dann wird er ja verbrannt, weil die Götter nur den Rauch essen. Das ist ja keine Zerstörung. So wie meine Frau kocht, das ist ja nicht eine Zerstörung des Essens. Sonst genau die Genießbarmachung. Ich darf also Opfer nicht vom Zerstören lesen, sondern Opfer ist Hingabe. Und jetzt erinnere ich an das Wort, das Dankbarkeit heißt, die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Also wer etwas gibt, gibt, was er gibt, aber er gibt vor allen Dingen, dass er gibt, was er gibt. Er gibt also sein Gebensein, er gibt sich selbst als Geber. Und nur wenn Sie die ganze Kaskade haben, haben Sie überhaupt halbwegs nachvollzogen, was Geschenk heißt. Und dann heißt Danken Wohlverhalten als Beschenkter. Das heißt griechisch Eucharistie. Dass genau das vollzogen wird. Es ist ja nicht so, dass ich den Menschen vor Ausbeutung verteidigen möchte. Wer von uns will denn nicht annehmbar sein? Wer von uns will denn nicht angenommen werden? Deswegen wollen die Menschen wissen in allen Religionen, nimmt Gott mein Opfer an oder bin ich ihm zu minder? Das eigentliche Ziel ist, dass Gott mich annimmt und dass ich dann, wenn ich sehe, Gott nimmt mich an, dann darf ich mich auch dem anderen zumuten, ohne dass das eine pure Zumutung ist. Und dann habe ich den anderen anzunehmen, nachdem Gott ihn angenommen hat. Und dann lebt man vom Altar. Und das nennt man dann Mahl. Deswegen gibt es gar kein Opfer ohne Mahl. Und das ist nicht so, wie das Hegel dann im Rückgriff auf Prometheus sagt. Der sagt, Prometheus hat den Menschen beigebracht, wie man selber was vom Opfer hat. Der hat nämlich für den Zeus-Opfer einen großen Berg gemacht mit all dem Zeug, was wir Menschen nicht essen. Und gesagt, das ist für die Götter. Und dann hat er mit den kleinen schönen Sachen hat er gemacht für die Menschen. Aber natürlich durchschaut das Gott und hat dafür hinterher Prometheus an den Felsen genagelt. Und dann schreibt der Hegel, dafür ist also, das hat eben Prometheus geschafft. Er hat uns beigebracht, wie wir vom Opfer selber leben können, wie wir auch was davon haben. Das ist natürlich eine perverse Verkehrung. Und Hans-Urs von Balthasar in seinem frühen Hauptwerk, Die Apokalypse der deutschen Seele, sagt, das ist das eigentliche Thema Opfer oder List. Benutze ich ein Opfer, weil ich mit der Wurst nach der Speckseite werfe? Versuche ich Gott einzuwickeln? Denn was ich ihm gebe, ist ja immer menschlich. Was er mir gibt, ist göttlich. Also unterm Strich mache ich immer das bessere Geschäft dabei. Oder geht es mir wirklich darum, mich an Gott hinzuschenken. Das ist Opfer. Ich verstehe überhaupt nicht, warum also die theologischen Kollegen da Amok laufen beim Begriff Opfer. Genau das ist es nämlich. Sich hingeben dürfen. Und ich hoffe, dass das auch wieder auftaucht und gesehen wird. Gegenüber diesen unseligen Entgegensetzungen, die da sind, wie da jetzt da kürzlich, also ja, bei uns in Frankfurt da eine Tagung war über die neue Messe und die alte Messe, und wie dann da ein Kollege aus Münster sagt, ja, er könne mit dem Opfer überhaupt nichts anfangen und er könne den Kanon überhaupt nicht beten. Wo ich sage, was fällt dem eigentlich ein? Jetzt ist er ein großer alter Theologe, emeritiert inzwischen. Und jahrhundertelang hat die Kirche das gebetet und der Herr XY sagt, kann ich nicht, geht nicht, ist falsch. Haben die das alle falsch gemacht und er weiß es besser? Ich verstehe nicht, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Ich beruhige mich ja schon wieder. Ich meine, es empört mich wirklich. Weil ich habe keinen Gedanke daran, dass diese ganzen Jahrhunderte also offenbar Blödsinn gedacht haben oder wie, und er weiß es jetzt richtig und die Weisheit hat auf ihn gewartet, damit sie jetzt endlich mit Löffeln gegessen werden kann. Wenn mir was einfällt, das Erste, wonach ich gucke, ist, wer hat das schon gedacht? Dass die Wahrheit nicht auf den Splett wartet, ist mir völlig klar. Wo findet man das? Wo taucht das auf? Kant schreibt das in seinen Notizen mal. In der Wissenschaft will man der Erste sein. In der Philosophie sucht man Vorgänger. Ja, was fällt dem Kollegen ein? Er kann den Kanon nicht beten, weil der Opfer vorkommt. Soll sich mal an seine Nase fassen und Exerzitien machen? Nein, Opfer heißt Hingabe, sich schenken dürfen, in Dankbarkeit dafür, dass man das darf und kann. Und das wird nicht sichtbar bei der Zweiheit, weil man da ja entweder nicht kriegt und dann ist die Lieblosigkeit des anderen, oder man kriegt, haben wir heute im Evangelium gehabt, wenn man nur gibt, wo man wieder kriegt. Was soll's? Nein, das war genau heute das Thema. Ich gebe und gucke nicht. Schicke das Brot übers Wasser. Und dann sehen wir mal. Nicht ein Umweg aufgeklärter Egoismus. Und liebe den Nächsten wie dich selbst heißt ja auch nicht, liebe erstmal dich und krieg das irgendwie hin und dann kannst du mal auch mit den anderen anfangen. Weil ich ja immer sage, da ist man im Beziehungsknatsch mit sich selbst bis auf dem Totenbett. Und dann fällt einem ein, ach, die anderen wollte ich auch lieben und jetzt ist die Zeit rum. Nein, es geht doch nur andersrum. Ich kann mich doch nur lieben, wenn ich mich annehmen kann. Wer von uns aber kann sich denn mit seinen Grenzen und seiner Schuld und seinen Beschränkungen und Lieblosigkeit annehmen, wenn er nicht erfahren darf, dass er angenommen ist? Das heißt, wer von uns kann denn glauben, dass es gut ist, dass es ihn gibt, wenn er das nicht einem anderen glaubt, der das ihm sagt? Wie soll das gehen, frage ich Sie. Um einem anderen das aber zu glauben, muss ich ihm vertrauen, muss ich ihn mögen. Es ist also nicht so, wie eine Reihe von Theologen, Psychologen uns erklären, erst muss man sich lieben, damit man dann den anderen lieben kann. Sondern umgekehrt, ich muss den anderen lieben, damit ich mich ihm glauben kann. Damit ich ihm glauben kann, es ist gut, dass es mich gibt, dass ich mich annehmen kann. Andersrum ist es wahr. Und erst wenn ich aus diesem Vertrauen auf den anderen in mich angenommen habe, dann okay, aber nicht andersrum. Dieses Wie heißt nicht, dass man sich erst lieben muss, sondern das heißt mit der Selbstverständlichkeit, mit der wir essen, wenn wir Hunger haben und trinken, wenn wir Durst haben und was tun, wenn wir Schmerzen haben, so sollen wir mit den Schmerzen und dem Hunger und dem Durst anderer umgehen, weil wir nämlich als Lebewesen, als Seelenwesen egozentrische Wesen sind. Wir spüren zuerst mal unseren Hunger, unsere Lust, unseren Durst, unseren Schmerz und nicht den von anderen Leuten. Deswegen sagt dieses Gebot, so wie du selbstverständlich für dich sorgst, gibt es gar keine Frage, so sollst du es für den anderen tun. Aber da ist überhaupt nicht gemeint, liebe erst dich, damit du dann den anderen lieben kannst, was man da dauernd hört. Bitte?
Da bin ich erstmal auch ein bisschen verlegen. Was soll ich jetzt sagen?
Ja.
Und Sie sagten, das ist ja auch so interessant mit dem Bluthochzeit. Nun kann ich mit meinem armen Reden das noch nicht richtig wiederholen. Wenn Sie mir das nochmal klar machen.
Ja, ja. es ist wirklich wichtig. Also ich meine, das begegnet ja immer wieder, dass gesagt wird, Gott ist ein Blutsäufer und der ist erst nur zu bekehren, wenn sein Sohn geschlachtet wird. Nicht? Und da muss man als allererstes sagen, wie liest du eigentlich die Texte? Und wenn man da nämlich hineinguckt, ist völlig klar, ich schlage mal vor, Sie gucken in eine Konkordanz, ja, jetzt ist das Blöde. Man muss leider wahrscheinlich in eine griechische Konkordanz gucken oder eine lateinische. Es geht nämlich um das Wort Paradidonai, überliefern. Das wird leider im Deutschen an allen möglichen Stellen verschieden übersetzt. Mal heißt es verraten, dann heißt es überliefern, tradieren. An sich müsste man, das war ja die Leistung von Buber, ich mache ein bisschen Umweg, Verzeihung, ich bin gleich wieder mit Thema, Sie werden merken, dass es dazu gehört. Also das Buber und Rosenzweig haben in ihrer Übersetzung des Alten Testaments eine ganz wichtige hermeneutische Regel befolgt. Die haben geguckt, wo ein hebräisches Wort dieselbe Wurzel hat, haben sie es mit demselben Wort übersetzt. So dass, was die Rabbinen auch können, die haben das alle im Kopf, nicht alle, aber ich meine die Großen, die sehen einfach wie die Sterne am Himmel, von dort nach dort sehen die Zusammenhänge. So ähnlich, wenn einer zum Beispiel Dante liest und ist da wirklich gut zu Hause und weiß, dass am Anfang in den ersten Terzine vorkommt, dass der wahre Weg smarrito, verloren war, kaputt war. Steht er da zwischen diesen Viechern, die ihn da bedrohen, ist in dem finsteren Wald, in der Mitte seines Lebens und der Weg ist verloren. Und jetzt blättern Sie mal dieses Wort smarrito. Kommt dann nochmal vor im vorletzten Gesang der ganzen göttlichen Komödie, wo Dante die Dreieinigkeit anblickt und er sieht das Menschengesicht, er sieht Christi Gesicht und ihn trifft der Blick Christi und dann sagt er, von diesem Blick wäre ich vergangen, smarrito, hätten meine Augen ich von ihm gewendet. Das heißt, so ist ja große Literatur. Thomas Mann kann man nur so lesen, wenn man da genau weiß, wo immer so wieder die Leitmotive auftauchen und wie die zusammengehören. Deswegen muss man einen Roman natürlich zweimal lesen. Weil man dann erst diese ganzen Zusammenhänge sieht, die der Schriftsteller da reingesteckt hat. So, jetzt wieder zurück zur Bibel. Das müsste man jetzt fürs Neue Testament auch machen. Und gucken Sie mal nach, wo da Paradidonai vorkommt. Da wird gesagt, Judas überliefert ihn. Da wird gesagt, der Hohe Rat überliefert ihn an Pilatus. Da wird gesagt, Pilatus überliefert an die Soldaten. Die Soldaten überliefern ihn ans Kreuz. Da wird gesagt, Gott überliefert ihn. Und dann heißt es, der Sohn selber überliefert sich den Menschen. Sie müssen all die Texte zusammentragen. Und dann wird es für sich schon völlig ein Zeichen von einfach Ignoranz, dazu reden, dass er ein blutsaufender Vater, der dadurch erlöst wird, dass sein Sohn geschlachtet wird, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Sonst geht es darum, dass hier jemand jemanden verschenkt und gibt, mit dessen Einverständnis und Wille, der sagt, ich gehe von meiner Hingabe nicht ab, wenn es mich den Tod kostet. Und ich weiß, dass ich mit meiner grenzenlosen Liebe, das ist der Schmerz Jesu, deswegen weint er im Blick auf Jerusalem. Durch seine bedingungslose Liebe treibt er die Menschen ins Nein zur Liebe Gottes. Wäre ein bisschen vernünftiger gewesen. Hätte er weiter Brot vermehrt, meinen Sie, die hätten den gekreuzigt? Da kommt er auf die Idee, nein, es gibt mich selbst. Sagen die Leute, nee, was zu intim ist, was zu viel ist zu viel, das wollen wir nicht. Das ist sein Problem. Und heute löst das die Pastoral so, dass er Ringelpiez mit anfassen macht, damit die Leute kommen. Nein, es geht genau um diese Herausforderung. Nichts ist bedrohlicher als ein wirkliches Angebot offener, freigebiger Liebe. Dafür, finde ich, hat Drewermann ein schönes Bild gefunden an einer Stelle, wo er sagt, das ist wie wenn im Frühling alles taut und dann erstmal so das Eis von den Bächen, und das tobt erstmal runter und macht alles kaputt. Also dieses Auftauen, von, das übrigens auch bei Lewis im ersten Band der Narnia Chronicles so eine wichtige Rolle spielt. Das Auftauen des Eises, erstmal was ganz bedrohlich ist, das Brechen und Zerstören, was dort geschieht. Nichts ist gefährdender für den Menschen in seiner angstvollen Absicherung, seiner Selbstsucht, als der wirklich schrankenlosen, arglosen Liebe zu begegnen. Das ist das, was hier drin steckt. Dass Gott sich selber in seinem Sohn uns schenken will und dass er davon nicht absteht, wenn das auf seinen Tod hinausläuft. Jetzt versucht man das auszudrücken. Und dann haben die, das sieht man ja, im Neuen Testament probieren die schon rum. Vom Loskauf, von Freikauf, dass da der Teufel getäuscht wird und alles Mögliche. Nicht? Und die Sühnopfer. Aber mit den Opfern wäre dasselbe. Ich kann ja noch so viele Ochsen schlachten. Was ändert das? Deswegen sagen ja die Propheten, dein Herz musst du ändern. Und Jesus nimmt das auf. Nein, man muss wirklich hingucken, es steht in den Texten drin. Also wenn Sie die zusammensuchen, und ich wünsche mir wirklich, dass irgendwann mal die Liturgie so übersetzt wird, dass auch in den Wandlungsworten zum Beispiel überall auftaucht nur das Wort überliefern, denn das geht ja jetzt noch weiter und die ganze Geschichte wird an uns überliefert. Wir stehen in der Überlieferung. Wieder tradere, lateinisch. Wiederum paradidonai. Weitergeben. Und nur wenn Sie das in dieser ganzen Fülle sehen, kriegen Sie eine Ahnung davon, um was es da eigentlich geht und wie flach dieses selbstgefällige Reden ist von Leuten, die meinen, sie seien liebevoller und anständiger als Gott. Gott ist ja so erbarmungslos, der schlachtet seinen Sohn und ist vorher nicht anständig. Da soll man sich ein Bild, ein Beispiel an mir nehmen, wie ich doch so human und menschlich und liebevoll und nett bin. Nicht? Genau das kann es doch nicht sein. Sondern hingucken, was geschieht dort eigentlich. Und die gehört genau dorthin, dass er, also was er eigentlich wollte, war ja diese Hochzeit, und an sich läge sich nahe zu sagen, nachdem die Menschen Nein gesagt haben, nein. Das ist ja der Unterschied von Theologie und Philosophie. Philosophisch kann ich sagen, Gott ist die Liebe, denn er schafft aus nichts, er stellt ins Sein, und lieben heißt sagen, volo ut sis, ich will, dass du seist. Aber die Philosophie sagt mir nicht, wie diese Liebe reagiert, wenn ich Nein zu ihr sage. Das kann nicht mehr die Philosophie sein. Ich kann darauf hingucken, dass es zum Beispiel nach einem Winter einen Frühling gibt. Ich kann darauf hingucken, dass Menschen weiterleben. Spricht zum Beispiel Ignatius an in der ersten Woche, da soll der Existent darüber nachdenken, dass sich eigentlich die Erde hätte öffnen müssen und ihn verschlingen, so wie er sich benommen hat, sodass die Tatsache, dass ich überhaupt noch da bin, schon ein Zeichen ist, über das man eigentlich nur staunen kann. Aber so einfach ist es nicht. Denn es kann ja sein, dass ich nur aufbewahrt werde, um dann richtig in die Pfanne gehauen zu werden. Nein, es gibt keine Antwort von uns her darauf. Das kann nur behauptet werden und kann nur geglaubt werden, dass hier jemand kommt und sagt, Gerechtigkeit Gottes heißt nicht, ich bringe dich um, sondern heißt, ich mache dich gerecht. Ich richte dich aufrichtend neu auf. Das kann nur behauptet werden, es wird unterstrichen durch sein Handeln, aber das ist nur zu glauben. Da gibt es keine Beweise. Entweder man glaubt diese Behauptung oder man glaubt sie nicht. Und dass da Gott jetzt sagt, ich halte also fest, ich vergebe nochmal, nein, ich vergebe bloß nicht, sondern ich halte auch an meinem Plan fest, der Hochzeit von Himmel und Erde, wie ich da gesagt habe. Nicht wie die Gnosis sagt, der Hochzeit von Himmel und Hölle, Himmel und Erde. Und ich weiß, dass das, weil die Angst der Selbstsucht um sich schlägt, auf den Tod des Liebesanbieters hinausläuft. Ich nehme das auf mich, weil dieser Tod ins Leben nochmal führt. Und da sind jetzt diese verschiedenen Worte Jesu aufzunehmen, nicht? Auch die letzten Worte gegenüber so Exegeten, die uns erzählen, ja, eigentlich gehört der Markus-Schluss als Ende hin, einfach ein Schrei, namenlos, entsetzlich. Und das andere ist ja schon der harmlose Lukas, der dann nett sagt, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Das kann man doch lesen bei diesen Exegeten. Und ich finde es empörend. Was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass dieser Jesus ruft, erstmal Eli, Eli, lema sabachthani. Und dann steht dann da, die Leute denken, der ruft Elias. Und ich habe mich schon als Kind gefragt, wieso können die kein Hebräisch? Was heißt hier, der ruft Elias? Ich meine, das hätte mir irgendwer erklären können. Vor gut 20 Jahren habe ich die Antwort bei Gerhard Lofing gelesen, in einem kleinen Büchlein über Der letzte Tag, glaube ich, heißt er. Der sagt nämlich, nehmen Sie mal den Psalm vor, der anfängt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und kommen Sie mal bis zum 10., 11. Vers. Da heißt es dort, mein Gott bist du, vom Leib meiner Mutter an bin ich auf dich geworfen. Vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Und das heißt Hebräisch, mi beten imi, Eli ata. Eli heißt mein Gott, ata heißt du. Ja? Mein Gott du, Eli ata. Mein Gott du. Und dieses mein Gott du, das kann man auf Aramäisch hören als Eliata, Elias komm. Sie kennen alle dieses berühmte Maranatha, wo wir nicht wissen, wo man das trennt, weil die alles so zusammengeschrieben haben, kann sagen, Maranatha, das heißt also, unser Herr kommen, und ich kann sagen, Maranatha, unser Herr ist gekommen. Das ist Aramäisch und das ist die Sprache, die man damals redete. Und dann gibt es die Kultsprache Hebräisch, und da heißt es in diesem Vers 10 oder 11, heißt es, Eliata, mi beten imi, Eliata, mein Gott, du. Deswegen sage ich Leuten, die in großer Not zu mir kommen, beschimpfen Sie Gott, fahren Sie auf ihn los, er hält das aus und Sie kommen in eine Nähe zu ihm, wie Sie nur in solchen Situationen haben. Denn solche Sätze finden Sie nur in den sogenannten Klage- und Anklagepsalmen. Eliata. Und wenn in diesem Psalm selber schon Eliata steht, da brauche ich kein Gütchen Lukas erfinden, der angeblich erfunden hat, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Was sagt denn Eliata anders? In diesem Psalm, Eli, Eli, lema sabachthani. Wir haben es unmittelbar zusammen. Deswegen finde ich es so schlimm, wenn Theologen so etwas verlästern. Entschuldigen Sie. Also die Spitze der Liebe, die Güte, ist Daseinsführer in genau dieser Form, und das muss ich als Spitze hineinlegen, auch in dieses Ereignis der Inkarnation und der Vollendung im Erlösungsgeschehen. Und an sich, ich versuche mich auch wieder zu beruhigen, dass das natürlich, andererseits darf man sich nicht wundern, eine so außergewöhnliche und einzigartige Liebe, die kann eigentlich nur missverstanden werden. Ist ja jetzt schon so. Wenn jemand wirklich vergibt, was denken wir dann sofort? Es war offenbar nicht so schlimm, wenn jemand uns vergibt. Lassen wir das zu und sagen, es ist wirklich ganz schrecklich? Lassen wir es zu, dass der andere 3-mal vergeben muss oder 7-mal vergeben muss oder 7-mal 70-mal, weil es immer neu wieder in ihm hochkocht? Es ist ja nicht so, dass ich 77-mal was tun muss, sondern dem anderen fällt wieder ein, 14 Tage später, hat der mich da aber verletzt und so. Und er muss nochmal vergeben. Nein, wir denken, wo vergeben wird, war es nicht so schlimm. Ständig ist es so, dass die Liebe, wo sie sich aussetzt, natürlich missverstanden und heruntergedeutet wird. Und warum soll es Gottes Liebe anders gehen unter uns? Nur ist es deswegen ja nicht zu billigen und darf man es nicht hinnehmen. Und muss trotzdem dagegen angehen. Gegen dieses Missverständnis, was ich ja verstehe bei Leuten von außen, aber es wird ja leider unterstützt durch genug Theologen selber, die sowas schreiben und reden, auf die Leute sich dann beziehen. Merkt das ja in den Diskussionen mit den Leuten. Und das finde ich das Schlimme. Aber auch das kann man natürlich lesen, wenn Sie Guardini, der Herr, lesen, wo er sagt, die Nähe Gottes ist gefährlich und die Nähe Christi ist gefährlich. Entweder man liefert sich ihm wirklich aus oder es sammelt sich so viel an Ressentiment an, dass man ihn am Ende verrät. Deswegen müssen wir für unsere Priester in ganz besonderer Weise beten. Je näher einer Christus ist, umso gefährdeter ist er. Weil es umso schlimmer wird, wenn man dort nicht wirklich liebt und sich lieben lässt. Nur gleichgültig kann man da nicht bleiben, in der Nähe. Dafür muss man in die Ferne gehen. Und deswegen haben ja immer wieder geistige Lehrer gesagt, um Jesus mit einem Kuss zu verraten, das passiert weder einem Pilatus noch einem Hohepriester. Das kann nur einem Apostel passieren. Überlege man sich 3-mal, ehe man sein Apostel wird. Entweder man liebt ihn, lässt sich lieben, oder. Und das, meine ich, gehört genau nochmal mit zu unserem Thema hinein, in dieser Dreiheit, in der das abgespielt wird. Denn wir können es nicht aus eigenem, wenn wir nicht auf die Kraft des Geistes hoffen. Deswegen ist ja so wichtig, ihn ernst zu nehmen, zu ihm zu beten, ihn auch gelten zu lassen. Und das, weil nur in ihm, aus ihm das möglich ist, er erkräftigt uns zum Empfangen, zum Entgegennehmen von etwas, was uns natürlich sprengt. Was uns wie vernichtet, sowieso schon ein Ereignis der Liebe einen eben klein macht und vernichtet. Das ist ja schon banal, die Leute, die sich auf den Misthaufen stellen, Kikriki schreien, nicht, wenn sie geliebt werden. Sondern es ist ja eigentlich diese Entdeckung, wie kann mir das überhaupt passieren? Da immer dieses drohende Misstrauen gegenüber dem Liebenden. Wie oft habe ich das erlebt bei Studenten, wenn es da so klickt, dass sie denken, ja, ja, schön und gut, aber dass der auf mich reinfällt, der kann ja nicht richtig ticken. Also dieser Gedanke, lasse ich das zu, glaube ich mich dem anderen? Und das, was da schon in der irdischen Liebe gilt, das jetzt nochmal natürlich in der Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Soll er wirklich seinen Sohn in das hineinschicken, meinet und unseretwegen? Das ist doch größenwahnsinnig. Ist es. Hat mir auch mal ein indischer Kollege gesagt, was Sie da glauben, ist ja gegen den guten Geschmack. Sag ich, ja, das sagt bei uns der Nietzsche auch, das weiß ich schon. Ne? Das, wie können Sie sich das einbilden? Was sind Sie denn? Ein Du Gottes? Bitte. Ja. Wie bitte die Schöpfung? Schöpfung alleine reicht nicht, sondern die Spitze von Schöpfung ist genau diese Verbindung von Gott und Mensch in einer Person. Sodass die Schöpfung selber, also so gewissermaßen der Hof drumherum ist, für dieses eigentliche Ereignis. Und jetzt sagt, das war eigentlich die Absicht Gottes, sage ich jetzt mit Duns Scotus, und habe eben da jetzt angefügt diesen Gedanken, dass Gott von dieser Absicht nicht abgegangen ist, was er hätte tun können, was jeder verstanden hätte, hätte ich beinahe gesagt, aufgrund unseres Nein. Ne? Sondern Gott hält genau das fest, er verringert das nicht, obwohl er weiß, jetzt wird es nicht, Guardini hat vom galiläischen Frühling gesprochen, ne? Von diesem Aufbruch, den das hätte werden können, das wird es nicht, sondern es geht genau in diese Zerstörung hinein, aber genau darin geschieht nochmal, und da habe ich jetzt dieses Wort benutzt aus der Literatur oder so von der Bluthochzeit, dass das hier auftaucht und hineingehört, ist eben nicht eine reine Festlichkeit so, sonst geht genau hier durch diesen Weg nochmal. Gedacht war es eigentlich anders ursprünglich.
Was wäre denn, wenn Pilatus meinetwegen Christus nicht den Juden beantwortet hätte, also wenn er nicht ermordet worden wäre?
Eben, das ist die Frage, wie weit man die Geschichte da fragen kann, was ist, nicht? Ist eben, deswegen, es ist eben halt so gegangen, wie es ist. Ich finde es trotzdem, ich denke schon manchmal dran, um was haben wir uns gebracht? Stellen Sie sich vor, wir dürften kennen einen 70-jährigen Jesus. Ein Jesus mit der Weisheit Bubas und mit dem an. Darum haben wir uns gebracht, weil wir ihn umgebracht haben. Das wird es niemals geben. Das ist ja also auch in einem Leben, zuerst war er älter als ich, jetzt ist Jesus nicht älter geworden, als meine Kinder sind, meine Söhne. Die sind inzwischen schon älter als er jetzt. Und das ist natürlich eine Änderung im Laufe einer Geschichte mit ihm.
Ja, wenn er dann manchmal mit 70 gestorben wäre, wäre er dann auch auferstanden? Hätte er auferstanden?
Warum nicht? Das, also an sich wäre das ja im Guten, im eigentlich Guten wäre so gewesen, das versucht eben wunderschön C.S. Lewis in Perelandera zu schildern, wo der Untertitel heißt, oder der Sündenfall findet nicht statt. Es wäre wirklich das rauschende Fest der Hochzeit, wie sie es in den verschiedensten Mythen und Mythologien haben, wie man es gar nicht genug sich ausmalen kann, im Duft und in den Farben und in all dem, was dort hineingehört. Das große, der große Triumph der wirklichen Einheit, es wäre tatsächlich der beginnende Himmel auf Erden gewesen. In dieser Verwandlung, in diesem Aufbruch, so wie es die Märchen ja manchmal schildern, ne? Dass so etwas auftaucht, jetzt ist alles nochmal erreicht und da. Und so geht es nicht, sonst geht genau durch diesen Bruch hindurch und zunächst mal geht es den Jüngern nicht besser als dem Meister, das hat er ja vorhergesagt, das setzt sich fort, weil diese Botschaft einfach ein Ärgernis ist und wir sollten zugeben, dass sie für jeden von uns ein Ärgernis ist. Bitte. So ist es, ja. Ja.
Und das wird ja immer, vielleicht ist das auch dieses Missverständnis, was dann immer aus den Belegen herauskommt, dann heißt es ja so, damit sich erfüllt.
Ja, ja.
Das ist dann so eine nachträgliche Erfüllung gesehen in der alten Texte aus dem Alten Testament.
So ist es, sondern das steht deswegen in den Texten, weil es hinterher passiert. So sagt das ja schon Boetius hinsichtlich der Allwissenheit Gottes und unserer Freiheit. Der sagt, ich muss nicht tun, was ich tue, weil Gott das weiß, sondern Gott weiß es, weil ich es tue. Ich darf das nicht einfach rumdrehen. Und so genau hier. Er weiß es, er sieht es und sehenden Auges geht er darauf zu. Ich meine auch, das ist wirklich geradezu also diabolisch, diese Verdrehung, während genau das andere gemeint ist, dieses Angebot, der Liebe, dass Gott sehenden Auges hinein geht. Wir können das nicht. Deswegen hat vor Jahren mal eine Ordensfrau gesagt, wenn sie wüsste, was sie da im Orden erwartet hätte, keine 4 Pferde hätten sie reingebracht. Hat sie allerdings fortgefahren, keine 8 brächten sie raus. So könnte ich das von meiner Ehe auch sagen. Ne? Also genau diese Dimension, die dort hineingehört, wir können nicht auf die Dinge zugehen, wenn wir alles wüssten vorher. Wir sind nicht der liebe Gott. Das ist, wir werden da so hineingenommen und können es hinterher aber dann sehen oder aufnehmen. Das schon. Aber dann darf ich nicht sagen, das muss so sein, nicht? Sondern das hat Gott nicht in dem Sinn. Vor allen Dingen muss ich daran denken, erlöst hat uns ja nicht das Blut oder der Schmerz, sondern erlöst tut uns die gehorsame Liebe. Das muss man den Leuten klar machen. Nur Liebe erlöst. Dass davon Jesus nicht abgeht, obwohl es ihn das Leben kostet. Kommt nicht an, je mehr geprügelt, desto mehr Erlösung. Was soll denn das? Das ist auch überhaupt nicht die Aussage im Gibson-Film. Sondern es geht darum, dass wir ein bisschen ahnen, was er wirklich erlitten hat. Und da wir nicht wissen, was Gottverlassenheit gehört, meint er, müsste 20 Minuten eine Geißelung machen, damit wir ein bisschen ahnen, was der Mann durchgemacht hat. Und was soll er, die ganze Geißelei und die Fliegen auf dem Blut, das ist ein Nichts gegenüber der Erfahrung, der Vater ist nicht da. Wir sind so stumpfsinnig, uns muss man so einhämmern. Aber nochmal, nicht das Leiden erlöst, nicht der Schmerz erlöst, sondern erlösen tut die Liebe, die sich vom Schmerz nicht abbringen lässt. Und das ist oft verdeckt worden in der Sprache, die Leute wussten schon, was sie sagten, aber wenn man das nicht mehr liebenvoll sieht, so wie Augustinus sagt, gib mir einen, der liebt und der versteht, was ich rede. Das gilt für eine ganze Menge dieser Ausdrücke, die kann jemand verstehen, der selber liebt und sowas mitgemacht hat, erlebt hat, wo das geht, der kann das nachvollziehen. Andere sagen, was ist das für ein Quatsch? Und so muss man diese Texte lesen, dieser Heiligen, der Kirchenväter, der großen Lehrer, die wissen, was sie dort erlitten haben und wie sie in diesem Leiden nochmal das erfahren haben. So wie das Kierkegaard schreibt, der sagt, Gott weiß, wem er da was zumutet und dann rufen nicht bloß um die Soprane, Ehre sei Gott, sondern ruft auch aus der Stimme die Geopferten. Und dann soll man sich nicht in anderer Leute Namen beschweren. Das ist nämlich der Stil der modernen Theodizee. Da stellt sich der Iwan hin und verbietet der Mutter, dem Peiniger des Kindes zu verzeihen. Was ist das für eine Gemeinheit? Der soll seinen Privatkrieg mit Gott führen und nicht hier ausbeuterisch sich auf das arme Kind stützen. So wie die Frau Sölle, die dann immer den Leuten die dritte Welt um die Ohren haut. Wo irgendwann mal Karl Barth gesagt hat, die Dame Sölle soll das doch mal endlich lassen und nicht die Leute in der dritten Welt missbrauchen, um ihn zu beschimpfen. Man soll im eigenen Namen sich beschweren. Warum leide ich? Aber nicht sagen, nimm mir mal ein Beispiel an meinem Mitleid, du lässt dort die Kinder umkommen und mir dreht das Herz um und dir offenbar nicht. Wem gebe ich Mandat? Niemand. Wenn der Goethe sich hinstellt und sagt da, ihr lasst den Armen schuldig werden, dann überlasst er ihnen der Pein, sage ich, bitte nicht in meinem Namen. Ich rede selber mit ihm und sage hoffentlich nur, sei mir armem Sünder gnädig. Also es kommt darauf an, in wessen Namen man hier redet. Und dieser Trick, sich auf andere zu berufen, um damit seinen Privatkrieg zu führen, das ist nochmal hinterhältig. Und das ist heute üblich. Und das muss man benennen, das muss man ansprechen und sagen, so geht's nicht. Sei dann wenigstens so fair und red von dir. Kannst ja machen. Natürlich sollen wir Gott anklagen und es bei ihm beschweren. Ich habe gerade vorhin davon gesprochen. Aber eben in dieser Zusammensetzung.
Hat dieses Missverständnis auch nicht mit dem Blut-Symbol zu tun,
ja,
dass das Blut ja einigen Charakter hat?
Ja.
Das habe ich von Klaus Berger gelernt,
ja,
der gesagt hat, Blut ist ja eigentlich etwas, das ja nur Gott gehört. Und wenn man dieses Gesprengen mit Blut bedeutet, das ja bedeutet eine Reinigungsregel.
So, ja.
Und ich glaube, damit hat es auch zu tun.
Ja. Eben, und das verstehen das wir nicht mehr. Ja. Ganz wichtig, ist richtig, darüber habe ich gar nicht geredet jetzt, das müsste man extra nochmal aufnehmen, dass in diesen Kulturen ich das wirklich anders sehen muss und auch Blut was anderes hat, wie wir uns überhaupt zu wenig klar machen, kommt mir zwischendurch vor, welche Abgründe uns trennen von diesem Konvolut, das wir Bibel nennen, was da über 1500 Jahre entstanden ist, vor 2000 Jahren, beziehungsweise bis vor 3000 Jahren in einen ganz anderen Kulturkreis und wir denken, wir können das einfach lesen. Mein Beispiel für die Studenten war immer, jemand führt hier einen Briefwechsel mit seiner Freundin in England und schreibt, bei uns hat Bindfäden geregnet und die schreibt, bei uns waren es auch Katzen und Hunde und nach 500 Jahren liest einer den Briefwechsel und sagt, was war damals für ein Klima in Europa? Also ich muss natürlich verstehen, was da eigentlich gemeint ist. Aber jetzt höre ich auch schon auf, du hast nochmal das Schlusswort. Vielen Dank.